Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsmorgen zum Anlass des 200-Jahre-Jubiläums von Charles Darwin 1809 bis 2009. Als Titel habe ich gewählt Darwin und seine Evolutionslehre, Wahrheit oder Irrtum. Wir schauen uns zusammen das Leben von Charles Darwin an. Er wurde geboren am 12. Februar 1809 in Shrewsbury in England. Schon als Kind sah man, er hatte eine ganz besondere Freude an der Natur, war interessiert für Muscheln sammeln und irgendwelche Dinge so in der Natur. Und schließlich 1825 begann er dann das Medizinstudium. Sein Vater war ja ein sehr bekannter Arzt, aber irgendwie lag ihm das nicht. Und so brach er dieses Studium wieder ab. Sein Vater gab ihm den Rat, er solle doch Theologie studieren. Und schließlich hat er diesen Vorschlag angenommen und hat dann von 1828 bis 31 Theologie studiert, bis zum BA, also bis zum Bachelor. Das weiß jetzt heute schon mancher, was es bedeutet mit dem Bologna, mit der Bologna-Reform. Der Bachelor, das ist der erste akademische Abschluss nach ungefähr 3 Jahren Studium. Und dann geht es weiter, nochmals etwa 2 Jahre, dann bis zum Master und nachher ging es dann zur Doktorarbeit. Also er ging bis zum Bachelor und brach dann eben auch ab, denn er fand einfach keine Freude, auch an diesem Studium nicht. Und dann öffnete sich plötzlich ganz unerwartet eine Türe zu einer Weltreise. Und zwar wurde ihm die Möglichkeit offeriert, mit der Beagle, einem Vermessungsschiff von England, mitzureisen. Und so brach er am 27. Dezember 1831, also kurz nach seinem BA-Abschluss in Theologie, brach er auf zur Weltreise. Und das machte ihm Freude, diese Idee nun wirklich die Natur zu studieren, ganz völlig frei. Er bekam vom Kapitän ein Buch geschenkt, Principles of Geology von Charles Lyell, 1830, also gerade eben kurz davor erschienen. Dieses Buch war geprägt durch den Uniformitarianismus. Und zwar ist das die Idee, die eigentlich durch Lyell so bekannt und schließlich populär gemacht wurde. Das Grundprinzip ist die Überzeugung, die Gegenwart sei der Schlüssel zur Vergangenheit. Es ist nämlich so, bis 1830 glaubten die meisten Geologen, also Spezialisten für Erdschichten und auch Fossilien, die meisten Geologen glaubten bis 1830, dass man die Erdschichten bzw. einen wesentlichen Teil der Erdschichten durch die Katastrophe der weltweiten biblischen Sintflut erklären könne. Aber wenn man das so anschaut, dann wären ja all diese unzähligen Schichten, die man weltweit so als Überreste der Sintflut sieht, ein Zeugnis des Gerichtes Gottes über die Sünde des Menschen. Und das würde auch bedeuten, dass diese Schichten nicht von langen, langen Zeiträumen sprechen, sondern von einer kurzen katastrophischen Zeit. Aber das war Lyell zutiefst zuwider, der Gedanke an einen richtenden Gott. Und so sagte er, nein, wir müssen die Erdschichten nicht erklären durch eine Katastrophe, sondern wir müssen sie erklären aus den Abläufen, die wir heute beobachten können. Diese Erdschichten sind entstanden durch Prozesse, die heute ablaufen, ohne Katastrophen. Und zwar durch Erosion, wie es ja ständig abläuft, also Gestein wird abgetragen durch Wind, durch Flüsse, durch Regen und so weiter. Dieses Material wird dann durch Flüsse wegtransportiert und abgelagert, und zwar so Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter in langen Zeiträumen. Und so sagte er, die Erdschichten sprechen nicht von kurzen Ereignissen und einer Katastrophe, sondern von langen Ereignissen, nicht katastrophisch, es spricht nicht von einem Gericht Gottes über die Sünde. Also für den Juristen, übrigens, er war kein ausgebildeter Theologe, sondern ein Jurist, dieser Charles Lyell, für ihn war es ganz wichtig, dass die Theologie nicht ein Zeugnis sei für einen richtenden Gott und dass man eben die Welt als alt über lange Zeiträume hinweg entwickelt sehen müsse. Die Weltreise von Charles Darwin führte ihn durch die ganze Welt, wie man hier auf der Karte sieht, und zwar in den Jahren 1831 bis 1836. Und das gab ihm natürlich Möglichkeiten, fremde Kontinente und auch eine fremde Fauna und Flora, Pflanzen- und Tierwelt zu bewundern, auch Erdschichten anzuschauen an allen möglichen Orten hier auf der Erde außerhalb von Europa. Er kam dann zurück, aber überreich mit Notizen und auch mit gesammelten Gegenständen und präparierten Tieren. Und so war dann das für ihn eigentlich ab 1837 so eine Aufgabe, all die Reiseergebnisse zu systematisieren, eben aufzuarbeiten. Und er begann dann auch mehrere Bücher darüber zu veröffentlichen. 1839 heiratete er Emma und sie bekamen insgesamt 10 Kinder. Aber nicht alle überlebten. Und ganz besonders schlimm war für Charles Darwin 1851 der Tod seiner Lieblingstochter Anne. Sie war damals etwa 10 Jahre alt. Und das hat ihn innerlich so erschüttert. Dort sieht man in der Lebensgeschichte von Charles Darwin, das hat seinen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes endgültig erschüttert. Wie ist das möglich? Ein gerechter Gott, der mir dieses Kind so in Kinderjahren wegnimmt. Nun, hier sieht man eine originale Seite aus den Notizen von Charles Darwin. Oben schreibt er, I think, ich denke. Und dann sieht man so etwas wie einen Baum, einen Stammbaum. Und das ist so seine Idee, könnte man nicht eben den Ursprung aller Lebewesen durch Abstammung voneinander herleiten, so wie ein Stammbaum. Da beginnt also diese Idee der Evolution bei ihm immer mehr Form anzunehmen. Aber es dauerte noch Jahre, bis dann schließlich 1859 sein erstes Buch über Evolution erschien, mit dem Titel On the Origin of Species. Die Entstehung der Arten. Und zwar drängte ihn vor allem Lyell, dass er dieses Buch veröffentlichen sollte. Und zwar gab es eben noch jemand anders, Charles Welles, der hatte eigentlich die genau gleichen Ideen wie Darwin. Und der hatte auch vor, das eines Tages zu veröffentlichen. Und Lyell sagte zu Charles Darwin, er soll doch schnell jetzt sein Buch endlich rausbringen, bevor Welles dann damit kommt und ihm die Ehre, dass er Vater der modernen Evolution, der Evolutionslehre werden könnte, rauben würde. Und unter diesem Druck hat Darwin dann dieses Buch veröffentlicht. Aber in den weiteren Jahren hatte er immer ein schlechtes Gewissen, ob es recht war, dieses Buch zu veröffentlichen. Der Grundgedanke darin ist, so zusammenzufassen, Variation plus Selektion führt zu Evolution. Also Er sah, dass sich Tierarten innerhalb einer Art verändern können. Wir werden das noch genauer anschauen. Und er sagte sich, ja, wenn die sich verändern, können die durch die Veränderung sich besser den zum Teil veränderten Umweltbedingungen anpassen. Und so werden die veränderten Formen, die eine günstige Veränderung erfahren haben, die werden dann besser überleben können und die anderen sterben. Und dieses Auswahlverfahren, dass der besser angepasste überlebt, das nannte man Selektion, Auswahl. Und so dachte er, so geht eben das Prinzip in der Natur weiter, nicht nur innerhalb einer Art, wie er das beobachten konnte und wie wir das auch beobachten können, sondern über die einzelnen Arten hinaus, von einer Art zur anderen, eben im Sinn eines zusammenhängenden Stammbaumes. Das Buch schlug ein wie eine Bombe, und zwar so, dass in wissenschaftlichen Kreisen wurde es von den meisten Akademikern akzeptiert. Nicht in der breiten Volksmasse, aber unter den Akademikern. Sehr schnell, auffällig schnell. Nun, die Idee stammte eigentlich nicht von ihm. Überhaupt das Denken von Evolution, der Evolutionsgedanke ist ja etwas Uraltes. Den findet man bei verschiedenen griechischen Philosophen und man kann ihn auch weiter zurückführen, eigentlich bis auf die alten Ägypter und auch die alten Babylonier. Aber so in eine moderne Form, das war schon etwas Besonderes damals. Aber woher hatte Darwin unmittelbar diese Gedanken bekommen? Hier sehen wir seinen Großvater, Erasmus Darwin, 1731 bis 1802. Er war ein Freidenker, Naturphilosoph und Dichter, ein überzeugter Evolutionist. Er hat ein ganz berühmtes Gedicht geschrieben über Evolution. The Origin of Society heißt das. Man kann es auf dem Internet kann man den originalen Text übrigens finden. Und da beschreibt er eine Evolution der Lebewesen von kleinsten Mikroorganismen an aufwärts. Also das hat er schon längst von seinem Großvater übernommen, diesen Gedanken. Später, 1871, veröffentlichte er das Buch Die Abstammung des Menschen, The Descent of Man. Nicht wahr? In dem Buch von 1859 über die Entstehung der Arten, da spricht er nur über Pflanzen und Tiere. Den Menschen hat er ganz bewusst ausgeklammert. Denn das war irgendwie etwas speziell Sensibles. Ja? Aber 1871 packte er dann die Katze aus dem Sack und sagte, natürlich können wir das nicht nur auf die Pflanzen und Tiere anwenden, das gilt natürlich alles auch für den Menschen. Auch der Mensch wurde nicht irgendwie im Bild Gottes erschaffen, sondern er ist eine Entwicklung aus dem Tierreich heraus. Genauso wie alle anderen Lebewesen, sie sind nicht entstanden eben durch die Schöpfung, wie die Bibel das beschreibt, sondern durch einen Prozess, einen Zufallsprozess in der Natur, der eigentlich Gott überflüssig macht. Am 19. April 1882 stirbt Darwin. Hier sehen wir noch sein Begräbnis in der Westminster Abbey. Das Leben dieses Mannes war vorüber. Dann folgte das 20. Jahrhundert und da wurde die Evolutionslehre ausgehend von Darwin massiv ausgebaut. Und zwar können wir nun in der modernen, ich muss sagen, in der modernen Evolutionslehre, ja, wir sagen, Darwin brachte die moderne Evolutionslehre im Gegensatz zu den alten Griechen, Ägyptern und Babyloniern. So haben wir im 20. Jahrhundert die moderne Evolutionslehre, die eigentlich in drei große Bereiche zerfällt. Römisch 1, die biologische Evolution, die betrachtet eine Entwicklung vom Einzeller bis hin zum Menschen. Übrigens, das ist auch das Thema, eben das Darwin in seinen Büchern behandelt. Darüber hinaus geht er eigentlich nicht. Nun, der zweite Bereich ist die chemische Evolution. Da wird angeschaut, ja, wie ist das wohl gegangen, die Entwicklung von toter Materie bis überhaupt ein erstes Lebewesen, ein Einzeller, entstanden war. Also das ist der Bereich der chemischen Evolution. Und schließlich drittens die stellare Evolution. Das ist dann die Evolutionslehre, die sich beschäftigt überhaupt mit der Entstehung der Welt. Und zwar vom Urknall bis hin zum Planeten Erde. Im 20. Jahrhundert durchbrach die Evolutionslehre den Bereich, auf den sie bis dahin beschränkt war, den rein akademischen Bereich, und sie wurde durch den Schulunterricht den Massen nahegebracht. Also im 20. Jahrhundert wird die Evolutionslehre in den Schulen und dann auch in den Medien als wissenschaftliche Tatsache präsentiert. Und das hat ganz wesentliche Veränderungen gehabt für die Gesellschaft im Abendland, in Europa und Nordamerika. Die Evolutionslehre wurde zu einem der Hauptgründe in der heutigen Zeit, weshalb Millionen von Menschen im Westen sich bewusst vom christlichen Glauben abgewendet haben. Und damit, als Folge davon, auch die moralischen Werte der Bibel über Bord geworfen haben. Das Bild hier ist ein Hinweis auf die 1960er Revolution, auch sexuelle Revolution genannt, aber das ging ja weit über das hinaus. Es war ein bewusster Bruch mit der Vergangenheit, ein bewusster Bruch mit der Bibel, ein bewusster Bruch mit dem Christentum. Aber die Evolutionslehre war eine ganz wesentliche denkerische Basis, um diesen Bruch zu rechtfertigen. Und so sehen wir das Thema Charles Darwin, Evolutionslehre, Wahrheit oder Irrtum, ist nicht irgendwie ein Thema, das so als Gedankenspiel interessant sein könnte, aber nicht mehr, sondern das betrifft jeden von uns. Das hat ganz praktische Konsequenzen für unser Leben und wie wir leben und leben sollen. Auch das 20. Jahrhundert wurde in seinem ganzen Geschichtsablauf sehr wesentlich durch die Lehre von Darwin geprägt. Ich habe diese Folie überschrieben mit das schreckliche 20. Jahrhundert, aber in Anführungsstrichen, weil das nicht meine Erfindung ist, sondern das habe ich von Microsoft. Das heißt, aus dem Encarta-Lexikon von Microsoft, da gibt es einen Artikel über die Geschichte Europas. Und sobald der Autor dann auf das 20. Jahrhundert zu sprechen kommt, da betitelte er es als das schreckliche 20. Jahrhundert. Nun, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der zwei Weltkriege. Ich sage nicht von zwei Weltkriegen, sondern der zwei Weltkriege. Denn Weltkriege hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte nie gegeben. Das waren die zwei einzigsten. Also Weltkriege, das heißt Kriege, in denen alle fünf Kontinente betroffen waren. Ein neues Phänomen. 1914 bis 18 der Erste Weltkrieg mit etwa 20 Millionen Toten. Zum ersten Mal wurden chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Und dann der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945, noch schrecklicher, mit wohl über 70 Millionen Toten. Zum ersten Mal wurden Atombomben eingesetzt. Und nun ist wichtig zu sehen, dass die deutsche Militärführung um 1914 ganz wesentlich von Darwin geprägt war. Und zwar von dem Gedanken der Selektion. Der Stärkere überwindet den Schwächeren und dadurch geht die Entwicklung der Gesellschaft und der Menschheit vorwärts. Und Hitler war ganz wesentlich geprägt durch den Gedanken der Evolutionslehre. Und damit begründete er auch, dass man gewisse minderwertige Menschen wegschaffen müsse, um eben denen, die Vorteile haben, die wirklich den Selektionsvorteil auch gewähren zu können. Nun, während des Ersten Weltkrieges fand ja auch die Oktoberrevolution der Kommunisten statt in Russland. die in der Folge hunderte von Millionen Menschen ins Gefängnis des Kommunismus geführt hat. Und auch diese Leute im Zusammenhang mit dem Kommunismus, wie Lenin, Stalin, das waren überzeugte Evolutionisten. Übrigens, Stalin hatte ursprünglich ein Priesterseminar besucht und er las dann das Buch von Charles Darwin, Die Entstehung der Arten. Dann hängte er sein Studium an den Nagel und wurde Stalin. Ein Massenmörder, der Millionen weggeschafft hatte. Aber dieser Gedanke der Selektion, die einen Vorteil bringt, damit die Gesellschaft sich weiterentwickeln könne, schließlich zur idealen Gesellschaft hin, am Schluss die kommunistische Gesellschaft ohne Unterschiede und Frieden, das war ganz wesentlich durch die Evolutionslehre abgestützt. Im 20. Jahrhundert gibt es also insgesamt mehr als 200 Millionen Tote durch Krieg und Verfolgung. Und die 68er Bewegung hat ja viele Auswirkungen gehabt. Eine Auswirkung war die Legalisierung der Abtreibung als ein Recht der Frau. Nun, das hat dazu geführt, dass ab 1978 bis heute mehr als 1 Milliarde Abtreibungen weltweit durchgeführt wurden. Und da hat das Evolutionsdenken auch eine wichtige Rolle gespielt, indem man sich gesagt hatte, ja, der Mensch ist ja am Anfang im Mutterleib ein Einzeller. Und der wächst dann weiter, wird ein mehrzelliges Wesen und am Schluss wird da eben so ein Männchen oder ein kleines Weibchen von 50 cm Länge geboren. Aber man sagte sich, das ist ja eigentlich noch einmal die Evolution vom Einzeller bis zum Menschen oder, wie das jemand etwas poetischer gesagt hatte, von der Amöbe bis zu Goethe. Ja, und so kann man doch nicht sagen, von Anfang an ist der Mensch ein Mensch, also darf man ihn zum Beispiel in den ersten Wochen, darf man ihn beseitigen. Und die Konsequenz, das ist der größte Massenmord der ganzen Weltgeschichte. Die Abtreibungsgeschichte seit 1978. Und auch in der Schweiz werden jährlich offiziell, Dunkelziffer ist höher, offiziell über 10.000 Kinder getötet. Und man macht so öffentliche Verlautbarung, es ist quasi eigentlich beruhigend in dem Sinn, dass sich heute die Zahl so bei etwas mehr als 10.000 eingependelt habe. Sich was mal vorstellt. Aber hier wird doch deutlich, der Mensch ist, was er ist. Also das, was er eben in sich aufnimmt, an Ideologien, an Gedanken, das macht den Menschen letztlich aus. Der Mensch ist, was er ist. Also, der Mensch ist so, wie er denkt. Und so sehen wir, wenn wir diese Dinge vor Augen haben, die Frage ist ganz wesentlich. Ist Evolution Wahrheit oder Irrtum? Wenn wir nun hier so zwei Veröffentlichungen, wenn man so sagen darf, gegenüberstellen, auf der linken Seite die Bibel und rechts die beiden Evolutionsbücher von Charles Darwin, dann sind das ja grundsätzliche Kontraste. Die Bibel macht deutlich, Gott existiert. Diese Bücher liegen nahe, es gibt keinen Gott. Die Bibel sagt, die Lebewesen, Pflanzen, Tiere und der Mensch sind entstanden durch Schöpfung. Und diese Bücher von Darwin sagen, nein, durch Evolution. Und die Bibel sagt, die Lebewesen sind entstanden und auch der Mensch und auch der einzelne Mensch, weil Gott es so gewollt hatte. Ein göttlicher Plan, während die Evolutionslehre sagt, es ist eigentlich alles Planlosigkeit. Nun, man kann sich fragen, warum ich genau dieses Thema behandle. Ich bin kein Biolog, ich bin kein Geolog. Nun, ist es aber so, wir werden gleich sehen, Evolution ist mehr als nur Biologie und Geologie. Da kommen alle möglichen Gebiete dazu, wie Chemie, Physik und zum Beispiel auch Sprachwissenschaft, wenn es um die Evolution der Sprachen geht. Also Diesen Vortrag hier könnte eigentlich niemand halten, wenn man sagen würde, ja, wieso hält der diesen Vortrag, er ist ja kein Biologe. Ja, dann könnte man bei den nächsten kommenden Abschnitten könnte man sagen, wenn ein Biologe diesen Vortrag halten würde, wieso will er diesen Vortrag halten, er ist ja gar kein Physiker. Beziehungsweise, warum will er diesen Vortrag halten, er ist ja gar kein Chemiker. Nun, mein wissenschaftlicher Bezug zum Thema Evolution ist zum Beispiel dieser. Ich habe eine Forschungsarbeit gemacht für eine amerikanische Hochschule zum Thema Sprachwissenschaft kontra Evolution. Eine Arbeit, in der ich aus den Fachgebieten der Linguistik, Philologie und Theologie heraus dargelegt habe, dass die Evolutionslehre der menschlichen Sprachen total versagt. Kann man also wirklich wegspülen. Diese Evolutionslehre der Sprachen ist unfähig, das Phänomen der Sprachen zu erklären und ihre Herkunft. Während der biblische Standpunkt ideal die Fakten der modernen Linguistik erklären kann. Aber eben dieses Thema klammere ich heute jetzt aus. Das wäre ein Thema für sich. Nun, bevor wir aber so richtig gründlich an die Frage herangehen, Wahrheit oder Irrtum, müssen wir uns mal die Frage stellen, was ist Wissenschaft? Und man kann das ganz, ganz einfach beantworten. Indem man einfach anschaulich erklärt, Wissenschaft ist so etwas wie ein Haus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Im Erdgeschoss, da haben wir den Bereich der Tatsachen. Also wir sammeln Beobachtungen, wir sammeln Ergebnisse aus Experimenten, Erfahrungen, Funde, die werden da im Erdgeschoss gelagert. Aber wenn man nur so sammeln würde, das kann man ja auch tun, wenn man etwas sammelwütig ist, braucht man nicht unbedingt Wissenschaftler zu sein, dann genügt das nicht. Man möchte ja diese Funde, diese Beobachtungen, die Experimentergebnisse möchte man in einen sinnvollen, größeren Zusammenhang stellen. Und darum brauchen wir den ersten Stock, den Bereich der Interpretation. Und da vollzieht man nun Schlussfolgerungen aus den Funden und Beobachtungen. Aber da spielen auch Vorurteile eine ganz grundsätzliche Rolle. Auch Spekulation, Weltanschauung, Philosophie, das kommt alles dort hinein. Und darum, wenn jemand zu irgendeinem Thema sagt, ja, die Wissenschaft hat bewiesen, und man sagt, ja, wovon sprichst du jetzt? Geht es jetzt wirklich um den Bereich der objektiven Funde und Beobachtungen oder spielen da nicht viel mehr Schlussfolgerungen und Spekulationen eine wichtige Rolle? Denn das gehört alles mit auch zur Wissenschaft. Das ist ein riesiges Gebäude. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn jemand sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen. Da muss man nachfragen, ja, was meinst du ganz genau damit? Und darum, wenn jemand zu irgendeinem Thema sagt, ja, die Wissenschaft hat bewiesen, und man sagt, ja, wovon sprichst du jetzt? Geht es jetzt wirklich um den Bereich der objektiven Funde und Beobachtungen? Oder spielen da nicht viel mehr Schlussfolgerungen und Spekulationen eine wichtige Rolle? Denn das gehört alles mit auch zur Wissenschaft. Das ist ein riesiges Gebäude. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wenn jemand sagt, es ist wissenschaftlich bewiesen. Da muss man nachfragen, ja, was meinst du ganz genau damit? Nun, wir können das an Beispielen verdeutlichen. Zum Beispiel bei dem Thema Variation der Arten. Was ja grundsätzlich wichtig war, dieses Thema für Darwin. Hier haben wir die sogenannten Darwin-Finken. Die hat Darwin beobachten können auf der Insel Galapagos. Und was ist da so erstaunlich? Das sind alles eigentlich grundsätzlich die gleiche Art. Die sind alle ganz eindeutig miteinander direkt verwandt. Aber je nach Ort haben die ganz unterschiedliche Schnäbel. Und das macht klar, also eine Tierart, und zwar eben eine Art, die untereinander fruchtbar ist, miteinander gemeinsame, wo die Exemplare untereinander gemeinsame Nachkommen bekommen können, die gehören zu einer Art. Ja? Und die können offensichtlich ganz erstaunlich variieren. Nun müsste man sagen, im Bereich des Erdgeschosses, im Bereich der Tatsachen, können wir feststellen, innerhalb einer Art gibt es Variationen. Das ist für den Evolutionisten eine wunderbare Tatsache und auch für den, der an die Schöpfung glaubt, ist das eine ganz klare Tatsache. Muss ja so sein. Ich meine, in der Bibel wird ja auch gesagt, dass alle Menschen auf die gleichen Urahnen zurückgehen, auf Noah und noch weiter zurück bis auf Adam. Und trotzdem spricht die Bibel von Menschen, die schwarz sind, von Schwarzafrikanern, und spricht dann auch eben über Völker, die weiß sind. Also gibt es Variation innerhalb der gleichen Art. Kein Problem. Nun, die Evolution, in der Evolutionslehre sagt man, also es gibt Variation innerhalb einer Art, und darum glauben wir, dass es auch Variation gibt von einer Art bis zur anderen. Ja, das ist nie beobachtet worden. Das ist jetzt reine Spekulation. Also die Evolution sagt, aus einer Bakterie kann ein Mensch werden. Das hat jemand beobachten können. Das ist nun nicht mehr der Bereich der Tatsachen des Erdgeschosses. Und die Bibel sagt einfach, Arten können innerhalb ihrer Artgrenzen variieren. Und das entspricht auch dem, was man wirklich beobachten kann. Das geht nicht über das hinaus. Ja, wenn wir zum Beispiel denken an die Hunderassen, das ist ja ein ganz ideales Beispiel, um zu zeigen, wie eine Art variieren kann. Durch Züchtung sind so viele Hunderassen entstanden, und nicht nur durch Züchtung sind so verschiedene Arten entstanden, sondern man kann ja zeigen, dass der Hund und alle Hunderassen sind verwandt mit dem Wolf. Und darum kann man sie auch kreuzen mit dem Wolf. Und das geht auch heute noch. Man kann Pudel mit einer Wölfin kreuzen. Funktioniert wunderbar. Und man kann auch alle Hundearten untereinander kreuzen. Nicht unbedingt direkt, denn es gibt so ganz, ganz kleine Hündchen, so wie auf den Schoß. Und dann gibt es so riesige Exemplare, die können sich natürlich nicht zusammen paaren. Aber wenn wir eben den großen Hund A mit B paaren lassen können und B mit C und C mit D und D kann dann mit diesem kleinen Schoßhündchen gepaart werden, dann ist klar, dass eben A mit Z verwandt ist und eine Art bildet. Und übrigens gehört in diese größere Art gehören auch die Schakale hinein, die Füchse, denn die kann man, da sind die Kreuzungen eben möglich. Das ist eine große Art, und innerhalb dieser Art gibt es ganz eindrücklich Variation. Aber das Problem ist, diese Variationen sind nicht irgendwie der Effekt, dass plötzlich durch Mutation etwas ganz Neues entsteht. Quasi eine neue funktionierende Maschine im Körper. Nie entsteht ein neuer Bauplan für eine neue Funktionsweise. Sondern das funktioniert auf einer ganz anderen Ebene, diese Zuchtergebnisse. Bei den Hunden übrigens, diese große Variation, das ist im Wesentlichen nicht die Folge der Veränderung des Erbgutes, sondern ist die Folge, dass eben im ursprünglichen Erbgut so viele verschiedene Baupläne schon vorhanden waren. Und durch Zucht kann man diese Baupläne eben hervorbringen. Ja, interessant ist ja Folgendes. Bakterien, die haben ganz kurze Generationszeiten von circa 20 Minuten. Alles kopiert, das ganze Erbgut, und da kommt schon die nächste Generation. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil, so, ich mag mich noch erinnern, wenn man früher das Argument gebracht hat, ja, also Evolution hat ja noch nie einer beobachtet. Da sagte man, das ist so eine dumme Bemerkung. Evolution kann man nicht beobachten, denn das geht über lange Zeiträume hinweg. Das geht nicht von einer Generation zur nächsten oder über zwei, drei Generationen, das geht über tausende von Generationen. Und dann ist es eben möglich, dass Evolution geschieht, aber das können wir halt nicht beobachten. Nun ist es ja toll, bei den Bakterien sind es nur 20 Minuten. Das heißt also, innerhalb eines Jahres haben wir so 26.280 Generationen. Das würde übrigens entsprechen so von der Entwicklung des affenähnlichen Wesens bis zum Menschen. Das können wir, diese Entwicklung können wir beobachten bei den Bakterien jedes Jahr. Und in 2 Jahren gibt es schon das Doppelte. In 3 Jahren das Dreifache und so weiter. Und diese Dinge werden ja erforscht seit Jahrzehnten. Und noch nie konnte beobachtet werden, dass bei den Bakterien eine höhere Entwicklung entstand. Das heißt, dass neue Motoren gebildet wurden mit einer neuen Funktionsweise. Zum Beispiel, dass eine Bakterie plötzlich einen Propeller bekommt. Es gibt ja eine Bakterienart, die hat das. Aber dass, sagen wir, die Salmonellen plötzlich einen Motor bekommen und sich auch so wie diese andere Art fortbewegen könnte. Nie konnte das beobachtet werden. Und dann können wir heute sagen, das Argument zieht nicht. Man könnte Evolution beobachten, aber man kann es nicht. Hier sieht man übrigens diese E. coli Flagellum. Das ist diese spezielle Art, die einen ausgeklügelten Fortbewegungsapparat hat. Fantastisch, phänomenal. Aber so etwas entsteht nicht einfach bei einer Bakterie, die das nicht hat. So durch Mutation würde plötzlich ein neuer Bauplan entstehen. Geht nicht, funktioniert nicht. Nun ist natürlich noch Folgendes. Oft wird dann das Argument gebracht, ja halt, wir sehen schon Evolution bei den Bakterien. Ist zum Beispiel Resistenz gegen Antibiotika nicht ein klares Beispiel für Evolution? Nicht wahr? Es gibt glücklicherweise jetzt seit einigen Jahrzehnten diese Medikamente, die Antibiotika, und damit kann man gefährliche Bakterien töten und ebenso Krankheitsprobleme erstaunlich lösen. Nun hat sich aber gezeigt im Laufe der Zeit, dass immer mehr Bakterien resistent werden gegen Antibiotika. Da muss man sagen, das ist doch Evolution. Die haben etwas entwickelt, um jetzt plötzlich gegen diese feindliche, tödliche Waffe der Antibiotika immun zu werden. Und die Antwort ist nein, hat mit Evolution gar nichts zu tun. Es gibt nämlich 2 Möglichkeiten, wie Bakterien immun werden können. Erstens, durch Verlust von Information. Es gibt Bakterien, die haben die Immunität so erhalten. Sie besitzen ein Gen, das ein Enzym erzeugt, das bewirkt, dass wenn die Bakterie in Kontakt kommt mit Antibiotikum, dass dadurch ein tödlicher Stoff gebildet wird. Das Bakterium stirbt. Nun haben gewisse Bakterien diese Fähigkeit, dieses Enzym zu bilden, verloren. Durch Verlust. Und dann kommt das Antibiotikum wieder und wenn die Bakterien lachen könnten, würden sie sagen, hahaha, uns hast du nicht gekriegt. Aber die haben nicht etwas Neues entwickelt, sondern die haben eine Eigenschaft, die sie hatten, verloren, denn diese Eigenschaft war unter der Voraussetzung, dass Antibiotika da war diese verheerend. Aber übrigens, diese Bakterien, die haben eigentlich nur einen Vorteil im Zusammenhang, wenn Antibiotika da ist. Wenn die wieder in einer Umwelt leben würden, wo kein Antibiotika da ist, dann haben die anderen wieder Vorteile in ihrer Existenz. Und dann gibt es noch eine 2. Möglichkeit, und die ist ganz fantastisch. Informationsübernahme von einem anderen Bakterium. Bei den Bakterien gibt es die Möglichkeit, dass Abschnitte des Erbgutes, die können hinübergeführt werden in ein anderes Bakterium. Also so ein Transfer von Abschnitten, wo gewisse Informationen programmiert ist. Und so kann plötzlich ein Bakterium, das diese Information nicht hatte, die kriegen von einem anderen. Aber damit ist das Problem von Evolution nicht gelöst. Denn diese Information existierte schon bei eine Bakterienart, die andere bekam es einfach von dort. Aber uns geht es darum, wie kommt aus dem Nichts plötzlich neue Information? Das ist Evolution. Und das gibt es leider nicht. Also wir können daran festhalten, die Bakterien sind ein wunderbares Beispiel, um zu zeigen, und zwar im Bereich des Erdgeschosses, Evolution ist ein Mythos. Man kann beobachten, Jahr für Jahr, diese 26.280 Generationen, und es geschieht keine Evolution. Nun müssen wir in dem Zusammenhang eben auch anschauen, woher kommt eigentlich diese ganzen Unterschiede in den Lebewesen. Warum eben produzieren Bakterien immer Bakterien, Menschen Menschen und Krokodile Krokodile und Erbsen Erbsen? Nun, sie haben etwas gemeinsam. Alle haben in ihren Zellen die Erbinformation. Das heißt, das ganze Erbgut ist aufgeschrieben mit einer chemischen Schrift von 4 Buchstaben. Jeder Buchstabe entspricht einem Molekül, also einer großen Ansammlung von einzelnen Atomen. Diese 4 Buchstaben sind Nukleotiden. Und je nachdem, wie diese Buchstaben angeordnet sind, bedeuten die etwas anderes. Nicht wahr? Man kann ja eigentlich mit 2 Zeichen kann man alles schreiben. Das hat Herr Morse gezeigt. Mit einem Punkt, einem Strich kann man alles sagen. Ja. Und beim Erbgut ist es nun so, da hat man nicht 2 Zeichen, sondern 4 Zeichen. Und übrigens hat man berechnet, dass die Programmierung mit 4 Zeichen ist das Idealste. Man kann so am meisten Informationen auf kleinstem Raum speichern. Super, nicht wahr? Das System der Computer ist ja aufgebaut auf eigentlich 2 Grundelementen, 0 und 1. Ja? Es gibt verschiedene Arten, wie man etwas kodieren kann, aber also bei der Erbinformation ist das ganz besonders ideal. Wenn man nun auf dem Computer ein Schreibprogramm für jedes Nukleotid, für jeden Buchstaben der Erbinformation einen Buchstaben eingeben würde, und jetzt wollte man einmal den Bauplan des Menschen einfach aufschreiben mit solchen Zeichen, dann ergäbe das 2000 Bücher a 1000 Seiten. Aber dann haben wir nur mal diese Codezeichen, da wissen wir noch nicht, was das bedeutet, ja? Und jetzt kommt ja dazu, in den letzten Jahren hat man so groß in den Medien erzählt, jetzt ist das ganze Genom, das ganze Erbgut des Menschen ist aufgeschlüsselt worden. Das war nun auch wieder ziemlich überrissen, wie das dargestellt wurde. Denn es ist etwa das Gleiche, wie wenn jemand sagen würde, jetzt kann ich das ganze Alte Testament lesen, weil ich kenne jetzt alle 22 Buchstaben im Hebräischen. Aber kannst du Hebräisch? Nein. Aber ich kann es lesen. Nun, also man kann sehr vieles lesen, aber nicht alles. Und darum, diese Aufschlüsselung muss man also auch mit etwas mehr Bescheidenheit darstellen. Und dann kommt dazu, dass es auch Bereiche gibt, große, lange Bereiche im Erbgut des Menschen. Da hat man bis vor kurzem noch gesagt, das ist alles Schrott. Diese Buchstaben bedeuten da nicht. Das ist Abfall von der früheren Evolution. Und jetzt hat sich ein neuer Zweig in der Biochemie entwickelt, ist noch ziemlich im Anfangsstadium, und da entdeckt man jetzt, dass dieser Bereich extrem wichtig ist. Und zwar in diesem angeblichen Schuttbereich wird geregelt, welche Gene eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden sollen. Da kann zum Beispiel auch geregelt werden, gesteuert werden von diesem Bereich aus, ob das Krebsgen aktiviert werden soll oder nicht. Kann natürlich wichtig sein für unser konkretes Leben, ja? Und man hat herausgefunden, dass dieses Einschalten und Ausschalten sehr viel zu tun hat, auch wie ein bestimmtes Lebewesen sich verhält. sich ernährt, wie es lebt. Also sogar der Lebenswandel hat einen Einfluss darauf. Nun, das ist nicht unser Thema, nur so nebenbei gesagt, also das Ganze ist noch viel komplizierter, als man bis vor kurzem so gedacht hat. Und nun, diese riesige Erbinformation ist so klein gespeichert im Kern jeder Zelle, die wir haben. Da ist das Makromolekül, die sogenannte DNS, zu finden. Das ist die, kann man sagen, die Information, die Code-Information des Lebens. Und da steht eben in jeder Zelle, die ich habe, steht da drin, wie man Rogelibi bauen muss. Und in jeder Zelle bei Ihnen steht, wie man sie bauen muss. Und bei den Krokodilen steht in ihren Zellen, wie man ein Krokodil baut. Und bei den Erbsen, wie man eine Erbse baut. Nun, wenn wir jetzt so im Bereich sind, überhaupt der Erbinformation, die beginnt bei den Bakterien, als der Kleinstlebewesen, da wollen wir uns jetzt fragen, ja, wie ist denn das gegangen? Von toter Materie ist plötzlich, oder über eine lange Evolution hinweg, sind diese Zellen, diese Bakterien entstanden mit ihrer Information. Wie ist es gegangen von keiner Information, toter Materie, bis dann eben dieser Bauplan entstanden ist? Nun, da hilft uns Bruno Vollmert weiter, den man hier auf dem Bild sieht. Das ist ein der größten Makromolekularchemiker des 20. Jahrhunderts, geboren 1920. Bruno Vollmert ist also einer der größten Spezialisten für die Frage, wie kann man in der Industrie, in industriellen Verfahren, riesige, lange Moleküle herstellen. Bruno Vollmert hat ein Buch geschrieben, Das Molekül und das Leben, vom makromolekularen Ursprung des Lebens, was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. Reinbeck bei Hamburg 1985. Und in diesem Buch erklärt er, als einer der größten Spezialisten für Makromolekülbildung, und das DNS des Menschen zum Beispiel ist das größte Makromolekül, das wir kennen. Aber eben, schon bei den Bakterien sind das eben riesige Makromoleküle. Und er erklärt Folgendes in seinem Buch. In der Natur brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Ich muss vielleicht noch erklären, dass alle Begriffe klar sind. Wir wissen, was Atome sind, diese Grundteile der Materie. Und wenn man Atome zusammensetzt, dann gibt es Moleküle. Zum Beispiel, wenn man H2 Wasserstoff nimmt und ein Sauerstoff zusammensetzt, dann gibt es das Molekül Wasser, H2O. Das ist aber kein Makromolekül, sondern es ist ein kleines Molekül. Nun kann man eben Atome zu langen Ketten verbinden, und im Zusammenhang mit diesen großen Ketten spricht man eben von Makromolekülen. Und Vollmert sagt, in der Natur brechen molekulare Ketten sehr früh ab. Da gibt es ganz bestimmte Gesetze in der Chemie, die dazu führen. Er sagt, auch die Ursuppenbedingungen Millers ändern daran gar nichts. Das war ein Mann, der in den 50er Jahren mit Experimenten zeigen wollte, wie aus toter Materie Leben entstehen könnte. Aber die Experimente haben vollkommen versagt. Und er sagte, natürlich, dieser Miller sagte, natürlich, unter heutigen Umständen mit diesem Sauerstoff in der Atmosphäre ist es unmöglich, dass das Leben entstehen könnte aus dem Wasser. Aber wir müssen davon eben ausgehen, dass es früher eine Uratmosphäre gab ohne den Sauerstoff. Und so hat er eben gesagt, eben es gab ursprünglich diese Ursuppenbedingungen mit einer ganz anderen Atmosphäre, und darum sei das damals dann möglich gewesen. Aber Bruno Vollmert sagt, auch diese Ursuppenbedingungen, die ändern gar nichts daran, dass diese Ketten sehr früh abbrechen. Und er sagt weiter, die Gesetze zur Herstellung von Makromolekülen sind durch jahrzehntelange Experimente sehr gut bekannt. Und er weiß natürlich in der Industrie, wenn man ein langes Molekül herstellt, dann entsteht bei der Herstellung entsteht Abfallprodukt. Und dieses Abfallprodukt bewirkt, dass dann diese Kette nicht mehr weiter wachsen kann. Da muss man in der Industrie dann das Abfallprodukt entsorgen, und dann kann man in einem zweiten Schritt wieder die Kette verlängern. Dann muss man den Abfall wieder entsorgen, sonst bricht die Kette. Aber in der Natur gibt es natürlich niemanden, der ständig kommt und den Abfall wegnimmt. Und da sagt er, die Gesetze sind ganz genau bekannt und in der Natur funktioniert das nicht. Und er sagt dann ganz grundsätzlich, es gibt keine Möglichkeit, dass sich das DNS-Molekül eines Einzellers bilden konnte. Das widerspricht jeder Naturgesetzlichkeit. Die Entstehung des Lebens von selbst ist nicht möglich. Und Vollmut geht dann noch weiter. Er sagt nicht nur von toter Materie bis zur Einzelle geht das nicht. Ja, auch von Tierart zu Tierart, dann müsste ja diese DNS immer länger werden. Von der Bakterie, von der Amöbe bis zu Goethe, ja. Und er sagt, auch dort funktioniert es eben nicht, dass diese Kette ständig länger werden könnte. Also die Verlängerung des DNS-Moleküls von einer Tierart zu anderen funktioniert auch nicht. Die Bildung von Ketten in diesem Umfang sind nicht möglich. Das ist vernichtend. Ich meine, Darwin sagte, wir können alles erklären aufgrund der Naturgesetze. Ja gut, aber das sind nun alles Dinge, die Darwin nicht wissen konnte damals. Und Darwinisten heute nicht wissen wollen. Und ganz am Ende seines Buches schreibt dann Vollmert wörtlich, ich halte daher den Darwinismus, also die Lehre von Darwins Evolution, ich halte daher den Darwinismus für einen verhängnisvollen Irrtum. So, an dieser Stelle können wir mal Pause machen. Und zwar ist vorgesehen eine Viertelstunde Pause. Ja, ich hoffe, wir sind alle erfrischt und können jetzt den zweiten Teil miteinander angehen. Wir haben uns ja in der ersten Stunde unter anderem damit beschäftigt, was ist Wissenschaft? Wir haben gesehen, es ist ein Haus mit einem Erdgeschoss und einem ersten Stock. Das Erdgeschoss, der Bereich der Tatsachen und der erste Stock, der Bereich der Interpretation. Wir haben das jetzt angewandt auf das Thema Variation der Arten. Und nun beschäftigen wir uns mit Erdschichten und Fossilien und wollen wieder genauso systematisch vorgehen. Es ist eine Tatsache im Bereich des Erdgeschosses, es gibt weltweit Erdschichten. An gewissen Orten viel mehr als an anderen, aber überall gibt es diese Erdschichten und darin, als zweite Tatsache, gibt es weltweit Milliarden von Fossilien. Nicht Millionen, Milliarden von Fossilien. Das sind also versteinerte Pflanzen, Tiere und sogar Menschen. Also das kann man überall beobachten, ganz besonders schön natürlich in der Schweiz, in den Alpen. Da sind wir sehr bevorzugt. Nun, die Frage ist jetzt, wie soll man ihre Entstehung erklären? Ganz wichtig ist noch folgende Feststellung. Man hat in der Evolutionslehre die Erdschichten mit unterschiedlichen Namen benannt. Die sogenannte älteste Sedimentschicht, das ist also eine Schicht, die durch Ablagerung von Material auf dem Grundgestein entstanden ist, die nennt man Kambrium. Man sagt, die älteste Sedimentschicht geht zurück auf 542 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Und dann kommt das Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm, Trias, Jura, Kreide, Tertiär. Und danach noch das sogenannte Quartär. Diese Erdschichten, diese sogenannten Sedimentschichten, die liegen auf kristallinem Grundgestein, zum Beispiel Granit. Und dieser Bereich ist dann eben das Präkambrium. Heute wird das Präkambrium auch wieder in verschiedene Epochen aufgeteilt. Und nun in der Geologie, so wie das war vor Charles Lyell, hat man eben erklärt, das Kambrium wurde in der Sintflut gebildet als Ablagerung und dann das Ordovizium, Silur und so weiter. Es ist übrigens so, dass weltweit ist es nicht so, dass man normalerweise alle diese Schichten beobachten könnte. Also irgendeinem Ort findet man das Grundgestein, das Präkambrium, und darauf liegt dann da eine Kambrium, sogenannte Kambriumschicht. Aber es könnte auch sein, dass direkt auf dem Grundgestein das Silur ist und man findet nichts von Kambrium. Oder es könnte auch sein, dass direkt eine Triasschicht darauf liegt. Im Prinzip ist alles möglich. Und es ist nicht so, dass man da einfach irgendwo hingehen könnte und da findet man alle diese Schichten, sondern man findet immer nur einige. In der Evolutionslehre sagt man, ja gut, diese Schichten wurden über Millionen von Jahren eben abgelagert, aber zum Teil wurden die dann wieder abgetragen und darum ist dann an dieser Stelle zum Beispiel das Kambrium verloren gegangen, verschwunden. Und noch etwas Wichtiges, in der Evolutionslehre sagt man, dass Leben, die ersten Lebewesen, sei entstanden vor etwa 3 Milliarden Jahren. 3000 Millionen Jahre. Das ist natürlich viel, viel weiter zurück als diese Sedimentschichten, die ja höchstens nach evolutionistischer Auffassung auf 542 Millionen zurückgehen. Also sagt man, der größte Teil der Evolution, der größte Anteil der Zeit, ist gar nicht durch Erdschichten dokumentiert.